Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. Zwei Romane stellen wir heute vor und die Laternenträume, lyrische Texte von Wolfgang Borchardt, illustriert von der Braunschweiger Künstlerin Roberta Bergmann. Zuerst geht es um eine Beziehungskiste, oder vielmehr eine Kistenbeziehung. Yasemin liebt Vito, Vito liebt Yasemin, doch seine Liebe ist eher eine Inbesitznahme. Das merkt Yasemin schon mit 14. Als sie Vito viele Jahre später wieder trifft, lässt sie dennoch ihr aufgeräumtes Leben für ihn stehen. Der zweite Roman der Autorin Denise Ode geht der Frage nach, wie Frauen in Dinge hineingeraten, die ihnen wirklich nicht gut tun, und warum eine ganze Gesellschaft daran Anteil hat. Katharina Teutsch über »Ich stelle mich schlafend«.
Der Tod einer schönen Frau ist fraglos das poetischste Motiv, das es gibt, schwärmte der Schauerprofi Edgar Allan Poe einmal. Die Frankfurter Autorin Denise Ode, die mit ihrem Arbeiterklassenroman Streulicht Begeisterung ausgelöst hat, widmet sich in ihrem neuen Roman der Frage, auf welchem gesellschaftlichen Konsens sich diese weibliche Opferästhetik tradiert. Odes Hauptfiguren heißen Yasemin und Vito. Die beiden leben in der gleichen Hochhaussiedlung. Sie verknallen sich ineinander, werden mit 13 ein Paar. Aber dann kommt alles anders, als es könnte. Die Gründe dafür gehen zurück bis zu Yasemins Zeugung, die wohl uneinvernehmlich war. Der Vater glänzt seitdem durch Abwesenheit, die Mutter durch einen Putzwimmel, den sie an ihre Tochter weitergibt. Auch diese beschäftigt sich bald lieber mit ihrem Staubwedel als mit der Frage, wer eigentlich so viel Staub aufwirbelt in ihrem Leben. Im Nachhinein wird vieles klar, nachdem Yases beste Freundin beim Trampen ermordet wurde, nachdem Yase in eine toxische Beziehung gerät und nachdem das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, durch eine Gasexplosion dem Erdboden gleichgemacht wird. Also zurück auf Los.
Yasemin war aus einem Willensbruch gezeugt. Eine Bibel wurde zur Entschuldigung überreicht. Eine Heirat täuschte darüber hinweg.
Es gibt einen zweiten Initialmoment. Durch ihn erklärt sich der Titel des Romans »Ich stelle mich schlafend«. In der Wohnsiedlung gibt es eine junge Frau, Lydia, bei der die Hochhauskinder gelegentlich Rat suchen oder übernachten. Doch eines Tages schleicht sich Lydias neuer Freund ins Bett, in dem auch Yasemin schläft. Obwohl Lydia ihn ermahnt, lässt der Freund nicht ab von ihr. So wird Yasemin Zeugin eines Geschlechtsakts, den man verharmlosend Frauenbezwingungsritual nennen kann.
Sie hörte, wie sie aufgab. Zweimal noch sprach sie in das Fleisch seiner Lippen. Das Kind. Sein auf dem ihren ausgestreckter Körper aber erstickte jeden weiteren Widerstand. Er war nicht schwer, nicht groß auch. Aus Sicht einer Erwachsenen war er ein Hänfling, mager, unfähig an Gewicht zuzunehmen. Die Schulterblätter standen spitz hervor. Seine Größe entsprang seiner Überredungskunst.
Denise Ode baut viele solcher Momente in die durch Rückblenden erzählte Biografie von Yasemin ein. Schon im Kindergarten gibt es Szenen männlicher Übergriffigkeit. Und als Yasemin älter wird, wird auch sie das Muster vieler Frauen übernehmen. Jemanden zu begehren, der einen nicht wirklich respektiert, weil man gelernt hat, genau das für Liebe zu halten. Dreh- und Angelpunkt dieser Arbeitshypothese ist die Beziehung zwischen Yasemin und Vito, der sich in der Wohnung seiner alleinerziehenden Mutter verbarrikadiert.
Die meiste Zeit verbrachte er vor dem Rechner, trank Mixery und chattete oder durchforstete das noch junge Internet auf der Suche nach seltenen Musikstücken, während Yase darauf wartete, dass er sich ihr zuwenden würde.
Seine Pupillen waren nämlich von magischer Schwärze.
Sie meinte, in seine schwarzen Teller zu fallen, wie in ein schwarzes Loch.
Die Iris derselben Augen waren für Yasemin
aus flüssigem Waldhonig.
Als sie ihre Waldhonigliebe mit Mitte 30 wieder trifft, ist sie sofort dahin. Sie verlässt ihren Lebensgefährten Hermann, um sich von Vito ein zweites Mal erniedrigen zu lassen. Leider hat dieses Buch nicht die richtige Form für sein Anliegen gefunden. Die toxische Männlichkeit Vitos wird durch die dargebotenen Anekdoten wenig greifbar. Ja, er klaut Fahrräder und daddelt auf dem Rechner. Das macht aber noch keinen Psychopathen aus einer Romanfigur. Ebenso wenig greifbar wird die Kaufhofbuchhalterin Yasemin. Der Roman bietet stattdessen ein Kuddelmuddel aus Andeutungen, verstolperten Metaphern und kolportagehaften Formulierungen.
Sie wollte jemanden, der ihr ähnlich sei. Sie konnte nicht wissen, dass sein Geheimnis ein anderes war.
Im letzten Drittel des Romans werden wahllos Szenarien ersonnen, bei denen die Protagonistin, wie ihre Schulfreundin, Opfer eines Sexualverbrechens hätte werden können.
Immaculatas Gesicht erschien wieder vor Yasemins innerem Auge. ihres und das vieler anderer, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesucht worden waren. Man hatte meistens ihr Passfoto genommen.
Vor 4 Jahren erinnerte die amerikanische Feministin Rebecca Solnit in ihrem Memoir auch an Edgar Allan Poe. An dem Mythos, dass nur eine tote Frau eine reizvolle Frau sei, hätte sich auch im 21. Jahrhundert nicht allzu viel geändert, schrieb Solnit. Denkt man an die ritualisierten Warnungen vor Triebtätern oder an die filmästhetische Ausbeutung des Frauenmords von Hitchcock bis Tarantino und liest dazu noch die aktuellen Statistiken über Femizide, wird einem schlecht. Der rätselhafte Roberto Bolaño hatte in seinem Meisterwerk 2666 all diesen Frauen durch das bloße Aneinanderreihen ihrer Namen und Lebensläufe ein Denkmal gesetzt. Denise Odes Roman bleibt hier sprachlich und formal auf der Strecke.
Katharina Teutsch über den Roman von Denise Ode, Ich stelle mich schlafend. Surkamp Verlag, 248 Seiten, 25 Euro. Und es geht weiter mit einer Autorin. In Spanien ist Montserrat Roig ein bekannter Name. Bevor die katalanische Schriftstellerin und Journalistin 1991 im Alter von nur 45 Jahren starb, war sie auch durch ihr Engagement für Feminismus und katalanische Kultur präsent. Ihr bekanntester Roman, Violette Stunde, wurde 1992 genauso wie Zeit der Kirschen auch ins Deutsch übertragen. Beide Romane gehören zu einer Trilogie über weibliche Biografien im 20. Jahrhundert. Nun erscheint der 3. Band erstmals auf Deutsch. Chronologisch ist es der Eröffnungsband der Barcelona-Trilogie und sein Titel lautet Die Frauen vom Café Núria. Eberhard Falke stellt ihn vor.
Drei Frauen, drei Epochen, drei weibliche Erfahrungswelten. Sie entstammen derselben Familie, alle tragen sie den Namen Mundeta, und doch sind sie so verschieden in ihrem Handeln, Träumen und Denken, wie Großmütter, Töchter und Enkelinnen nur sein können. Gelegentlich treffen sie sich im Café Núria an der Rambla von Barcelona, tauchen Biskuits in heiße Schokolade und reden über das Leben, wie es ist und wie es sein sollte. Sie sind die Protagonistinnen, von denen Montserrat Roig in ihrem Roman erzählt, der in der deutschen Übersetzung von Ursula Bachhausen und Kirsten Brandt den Titel »Die Frauen vom Café Núria« trägt. Doch abgesehen von der begrenzten Zeitspanne, in der sich die Biografien der drei Frauen überschneiden, gehen ihre persönlichen Lebenswege weit auseinander. Die erste Mundeta erlebt ihre entscheidenden Jahre mit einer hoffnungsvollen Eheschließung und nachfolgender bitterer Enttäuschung von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg. Schon auf der Hochzeitsreise nach Paris deutet sie in einem Tagebucheintrag den Zwiespalt an, der ihr Leben bestimmen wird.
Franziskus Zärtlichkeiten lassen mein Herz höher schlagen. Und ich träume von endlosen Szenen der Liebe, der Leidenschaft und des Glücks. Und dann wiederum bekomme ich das Gefühl, dass die glückliche Zeit meines Lebens ein für allemal vorüber ist.
Für ihre Tochter, die zweite Mundeta, werden die politischen Wirren der 1930er Jahre und der Spanische Bürgerkrieg zur prägenden Erfahrung. Die dritte Mundeta dagegen erlebt die Jugendrevolte von 68 in ihrer spanischen Variante, als linken Widerstand gegen das Franco-Regime und als ein erstes Aufkeimen des Feminismus. Montserrat Roig ist mit diesem Roman ein großer Wurf der feministischen Literatur gelungen. Vor allem aber hat die katalanische Schriftstellerin einen Roman auf der Höhe moderner, ja mehr noch innovativer Erzählkunst geschrieben. Das wird gleich in der Anfangspassage deutlich, wenn Mundeta II auf der Suche nach ihrem womöglich verschütteten Mann durch das von Frankisten bombardierte Barcelona irrt. Geschickt verbindet die Autorin in großartiger Verdichtung das innere Empfinden ihrer Heldin mit dem Geschehen auf den Straßen, den Gesprächsfetzen, dem Gedränge, der Verzweiflung, den Einblicken in Not und Zerstörung.
Eine Dame sagte, sie sei derart erschüttert, sie könne so nicht weiterleben. Ein alter Mann murrte, ja, ein Krieg sei natürlich etwas anderes als eine Revolution. Ich musste kreidebleich geworden sein, denn die Dame fragte, »Hast du etwas, mein Kind?« »Nein«, antwortete ich, »mir tun nur die Toten leid.« Da sagte der Alte, seit der ganze Mist angefangen hat, ist das Mitleid so groß, dass die Welt dafür zu klein geworden ist.
In raschem Wechsel springt die Erzählung zwischen den drei Frauen und ihren Erlebniswelten hin und her. Durch diese abwechselnde Beleuchtung der verschiedenen Lebenssituationen werden die historischen Veränderungen des weiblichen Selbstverständnisses umso deutlicher. Mundeta I unterwirft sich den herkömmlichen bürgerlichen Konventionen und verschiebt ihre Selbstverwirklichung in die Sphären romantischer Träumereien und Eskapaden. Mundeta II stößt mit ihrem emanzipatorischen Eigenwillen auf die kriegerische Gewalt der Geschichte, bei der es vor allem ums Überleben geht. Und Mundeta III erfährt das, was über die Revolten von 68 hinlänglich bekannt ist. Die Männer führten das große Wort und die Frauen sollten bewundernd zuhören.
Sie würde die Welt nicht verändern und auch nicht jemand, der so war wie sie. Nein, nicht sie würden es sein, die die Welt veränderten. Sie hatte es satt, Theorien zu vertreten, die sie nie empfunden hatte.
Montserrat Roig selbst hat durch eigenes politisches Engagement viel erlebt und versteht sich glänzend darauf, die Erfahrungen ihrer Figuren in vielen Nuancen und ohne plakative Typisierungen nachzuzeichnen. Es ist höchste Zeit, dass diese bedeutende und brillante Schriftstellerin in unserem Bild der jüngeren spanischen Literaturgeschichte den ihr angemessenen Platz erhält. Gut, dass der Kunstmann Verlag mit der ersten Übersetzung dieses Romans dafür neue Voraussetzungen schafft.
Eberhard Falke über Die Frauen vom Café Núria von Montserrat Roig. Aus dem Katalanischen von Ursula Bachhausen und Kirsten Brandt. Verlag Antje Kunstmann, 223 Seiten, 24 Euro. Sein erstes Gedicht veröffentlichte er mit 17. Bekannt wurde der 1921 in Hamburg geborene Wolfgang Borchert aber durch sein Theaterstück Draußen vor der Tür. Die Gedichte von Wolfgang Borchert sind nun neu zu entdecken, in einer schön edierten, illustrierten Ausgabe. Die Autorin, Illustratorin und Blogbetreiberin Roberta Bergmann zeichnet dafür verantwortlich. Willkommen, Frau Bergmann.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Was hat sie veranlasst, Wolfgang Borcherts Gedichte zu illustrieren?
Ja, tatsächlich mag ich den Borchert schon sehr lange. Ich habe den in der Schule kennengelernt, wie wahrscheinlich viele von uns, und habe da seine Kurzgeschichten gelesen und irgendwann auch dann während des Studiums sein Theaterstück. Und er hat mich nicht mehr losgelassen. Und irgendwann tauchten dann die Gedichte in meinem Blickfeld auf. Und dann habe ich mich da so eingelesen und habe gedacht, ja, die würde ich sehr gerne illustrieren.
Jetzt sind das Gedichte, die bekannt sind, oder haben Sie die zusammengesucht? Weil ich habe gesehen, es gibt eine Art Inhaltsverzeichnis und da gibt es so Überschriften, unter anderem aus dem Bestand der Universitätsbibliothek Hamburg oder nachgelassene Gedichte. Sind diese Gedichte vorher schon mal veröffentlicht worden?
Sie sind zum Teil vorher veröffentlicht worden und zum Teil, glaube ich, nicht, beziehungsweise nur dann in dem Borchert-Archiv, was es in der Karl-von-Ossietzky-Bibliothek in Hamburg gibt, an dem ich mich bedient habe. Und tatsächlich habe ich die Gedichte so nach meinem eigenen Gusto zusammengesammelt, teilweise aus Veröffentlichungen und eben teilweise auch habe ich etwas tiefer gegraben und habe auch in Tagebüchern oder so Skizzenbüchern von Borchert reingeschaut durch das Archiv eben und habe da auch Gedichte entnommen.
Stichwort Skizzen. Die Illustrationen sind ja sehr präsent in diesem Buch. Das sind mehr als Skizzen. Es gibt unterschiedliche Techniken. Sie arbeiten viel aber mit Schwarz und Grau. Es gibt wenig Farbe. Ist das Teil des Konzepts?
Ich mache mir immer sehr viele Gedanken, wenn ich Texte illustriere, und ich versuche auch immer so ein bisschen die Zeit mit einzubeziehen, in der der Autor, die Autorin gelebt hat oder in der die Gedichte oder die Texte entstanden sind. Und bei diesem Buch war es so, dass ich auch dachte, also in welcher Zeit sind sie denn entstanden? Sie sind zwischen den Kriegen entstanden, also ein bisschen vor dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs und kurz danach. Es gab nicht so viel Papier, es gab insgesamt weniger Ressourcen, habe ich dann auch tatsächlich im Borchert-Archiv gesehen, dass er eben auch jeden Zettel genutzt hat, vorne und hinten beschrieben hat. Und deswegen finde ich, passt es auch ganz gut, es so zu visualisieren mit ja dem ursprünglichsten, was man so hat, nämlich der schwarzen Tusche und dem Bleistift. Und hier und da wollte ich natürlich schon auch Farbe mit reinbringen, wo es gepasst hat. Oder wenn er von Blumen schreibt und so, dann wollte ich die natürlich auch farbig darstellen. Oder ganz oft redet er auch von Blut oder von dem roten Mund oder so. Und da macht es auch für mich Sinn, dann die Farbe reinzubringen.
Mir ging es jetzt bei der Lektüre so, dass mich Ihre Illustrationen aber aus genau dieser Zeit, die Sie beschrieben haben, rund um den Zweiten Weltkrieg, vorher und nachher, rausgezogen haben. Das sind sehr frische, sehr liebliche, ist das falsche Wort, aber sehr charmante Illustrationen, die eigentlich auch zeitlos sind oder man könnte auch sagen ganz heutig.
Dann ist das wahrscheinlich der Stil, den ich damit reinbringe, den eigenen Stil, den man hat. Also ich denke da gar nicht drüber nach, wie die wirken sollen oder wie die ja sein sollen, sondern ich mache das einfach und dann entsteht was und ich habe meine eigene Idee davon im Kopf, was ich damit vielleicht auch visuell transportieren möchte. Aber der Außenblick zeigt mir auch immer wieder, dass jeder das so ein bisschen anders interpretiert oder auch anders sieht. Und ich freue mich sehr, wenn Sie sagen, dass die sehr frisch für sie wirken. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, dass ja der Wolfgang Borchert ein sehr lebenslustiger, lebenshungriger Mensch war. Und ich glaube, das ist das, was mir auch so imponiert hat an ihm und was mich auch so traurig macht, weil er ja mit 26 leider schon gestorben ist, obwohl er noch so viel leben wollte. Und daher kommt vielleicht auch dieses Frische und Unbedarfte und Fröhliche, was die Zeichnungen auch zum Teil haben, weil ich diese Lebenslust von ihm auch transportieren wollte.
Das ist Ihnen auf jeden Fall gelungen. Eine Frage habe ich noch zur Typografie. Die Gedichte sind abgedruckt in einer Art Schreibmaschinenschrift, aber dann auch immer kombiniert mit Handschrift. Was hat es damit auf sich?
Tatsächlich habe ich auch hier überlegt, was passt denn zu dem Text? Und was hatte man in der damaligen Zeit vielleicht auch für Mittel, um zu schreiben? Wie hat Borchert vielleicht auch in seiner Schreibstube gesessen? Und da hatte ich die Assoziation der Schreibmaschine und ja des Bleistifts. Und so kam ich dann dazu, dass ich die Gedichte mit so einer schreibmaschinenähnlichen Typo gesetzt habe und mir war aber auch wichtig, die Handschrift reinzubringen, das Persönliche. Und da ich jetzt nicht auf Wolfgang Borcherts Handschrift zurückgreifen konnte und auch nicht wollte, dachte ich, ich versuche es mit meiner eigenen Handschrift, die ich selber gar nicht so schön finde, also nicht besonders einfach, also ich kann nicht besonders schön schreiben, sondern ich schreibe halt einfach so in die Gedichte oder in die Zeichnungen rein, wie ich halt tatsächlich auch so schreiben würde. Und es gab so eine Art Buchgestaltungskonzept, dass ich zum einen diese Illustrationen habe, dann das Gedicht und auch immer eine Zeile aus dem Gedicht vielleicht mit Handschrift. Und manchmal spiele ich auch damit, dann wird die Handschrift auch Teil der Illustration. Ganz oft habe ich auch Blaupausepapier, was man ja auch noch so von früher kennt. Matrizenpapier heißt das auch, um Texte mit der Schreibmaschine durchzudrucken, also zu vervielfältigen. Das habe ich halt genommen und habe das benutzt, um auch mit meiner Handschrift direkt in die Illustrationen hineinzuschreiben. Und dadurch bekommen diese Schriftzeilen so etwas Rauschiges, so etwas Kopiertes, etwas Altes vielleicht auch und gleichzeitig auch so ein bisschen was Bleistiftartiges. Aber ich glaube, das kann man am besten verstehen, wenn man sich das Buch anschaut.
Ja, das habe ich getan und ich fand, das war eine direktere Ansprache. Also es hat was sehr Persönliches auch durch diese handschriftlichen Elemente und nimmt ein bisschen was von diesem Sockel weg, auf dem man ja Borchert stellen könnte. Er wird auf einmal nochmal ganz menschlich anders spürbar. Das hat mir sehr gut gefallen und ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse an Borchert und an mir.
Laternenträume heißt der Band mit Gedichten von Wolfgang Borchert. Illustriert von Roberta Bergmann, Kunstanstifter Verlag, 192 Seiten, 30 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.